Nach Messermord in Aue. Auf 1 erfuhr, der verdächtige Afghane hat kein Bleiberecht. Doch die Behörden schauten immer wieder weg. Hungerstreik. So unbeugsam kämpft Oberfeldwebel Bittner um seine Freiheit. Und nicht Vogue und teuer genug. Systemgewerkschaft will, dass wir noch mehr GEZ-Gebühren zahlen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die groß angekündigten umfassenden Grenzkontrollen von Nancy Faeser erwiesen sich bereits am ersten Tag als Wählertäuschung. Denn de facto sind sie nicht vorhanden, wie unsere Reporter und Zuschauer eindrucksvoll bewiesen. Doch auch dort, wo pro forma kontrolliert wird, könnten sie den Bevölkerungsaustausch nicht aufhalten. Denn eine Anfrage der Gruppe Die Linke im Bundestag hat ergeben, die Bundespolizei ergreift keine Maßnahmen zur Grenzsicherung, sondern betreibt im Wesentlichen einen Shuttle-Service für illegale Einwanderer. Denn in ihrer Antwort stellt die Bundesregierung klar, die Polizisten haben kein inhaltliches Prüfungsrecht für Asylanträge. Dieses obliegt allein dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Beamten können an der Grenze also gar nichts anderes machen, als illegale Einwanderer ins nächste Erstaufnahmezentrum zu fahren, damit deren Asylantrag bearbeitet werden kann. Und zwar auch dann, wenn es sich offensichtlich um Drittstaatsangehörige handelt, für deren Asylanträge Deutschland nach den Dublin-Verordnungen überhaupt nicht zuständig ist. Seit August 2023 ist das nicht weniger als 36.452 Mal vorgekommen. Der Messermord von Aue in Sachsen hätte verhindert werden können. Denn der mutmaßliche Täter, ein Afghane, war in Deutschland nur geduldet. Das erfuhr auf 1 von der Staatsanwaltschaft in Chemnitz. Und der angeblich 24-Jährige war der Polizei bestens bekannt. Über dieses Thema sprach ich mit Stefan Hartung. Er ist Stadtrat in Aue für die Freien Sachsen. Herr Hartung, können auch Sie uns bestätigen, dass der Verdächtige in Deutschland nur geduldet war? Und heißt das nicht, dass er eigentlich längst abgeschoben sein müsste?
Ja, also zum einen vom Aufenthaltsstatus her, mir liegt eine Kopie von dem Aufenthaltstitel vor. Also das ist quasi ein Ersatzdokument wie der Personalausweis für einen Bundesbürger. Daraus geht eben hervor, dass er nach § 25 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz eigentlich keinen Anspruch auf Asyl hat, aber nicht abgeschoben wurde, weil man grundsätzlich sagt, nach Afghanistan wird niemand abgeschoben, egal was er alles schon auf dem Kerbholz hat. Und da hat er ja bereits schon einiges vorzuweisen gehabt, mehrere Festnahmen durch die Polizei und so weiter. Und in jedem normalen Staat wäre so einer schon längst rausgeflogen, aber ja, hier durfte er leider bleiben und weitermachen bis zu dieser schweren Gewalttat.
Aue lebt seit Monaten in Angst vor dem wachsenden Verbrechen. Wie schlimm die Lage in der sächsischen Stadt mittlerweile ist, erfahren Sie im vollständigen Interview mit Stefan Hartung unter www.auf1.tv. Österreichs Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP, das ist jener Mann, der nach dem Willen Ursula von der Leyen zukünftig die Zuwanderungs- und Asylpolitik der Europäischen Union als neuer Migrationskommissar steuern soll. Er wäre damit maßgeblich für die Umsetzung des jüngst beschlossenen Asyl- und Migrationspaktes zuständig. Doch die überraschende Nominierung sorgt prompt für Kritik. EU-Abgeordnete Petra Steger von der FPÖ vermutet, dass die ÖVP damit lediglich für ihre Zustimmung zum umstrittenen Pakt belohnt werden soll. Und tatsächlich stellt sich angesichts der Migrationszahlen in Österreich die Frage der Eignung von Brunner und seiner Partei. Denn alleine in den letzten 4,5 Jahren sind unter einem ÖVP-Innenminister insgesamt knapp 240.000 Asylanten illegal nach Österreich eingereist. Auch während der Asylkrise 2015-2016 war das Innenministerium in der Hand der schwarzen ÖVP. Ungeachtet dessen inszeniert sie sich im aktuellen Wahlkampf als migrationskritische Law-and-Order-Partei, ähnlich der CDU-CSU in Deutschland. Ist Markus Brunner also lediglich der, Zitat, Idealkandidat des EU-Establishments für ein bedingungsloses Weiter-so in der gescheiterten Asyl- und Migrationspolitik, wie die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger kritisiert? Vieles spricht aktuell tatsächlich dafür. Oberfeldwebel Alexander Bittner setzt den Kampf um seine Freiheit auch im Gefängnis fort. Und das mit einem drastischen Schritt. Am Dienstag, einen Tag nach seiner Verhaftung, trat der Soldat in den trockenen Hungerstreik. Dies erfuhr auf eins aus Quellen im Umfeld Bittners. Demnach verweigere er jegliche Nahrung, also auch Getränke. Bittner war am Montag überraschend verhaftet worden, als er bei einem Truppenarzt seine Krankschreibung einreichen wollte. Den Quellen zufolge sei er eigentlich wegen hohen Blutdrucks haftunfähig. Gerade erst ist der Impfstoff ACAM 2000 für die Nutzung gegen die in Mpox umgetauften Affenpocken zugelassen worden. Da warnen namhafte Wissenschaftler bereits vor den Folgen. Unter anderem könne die Spritze sowohl zum eigenen Tod als auch dem des Fötus führen, schreibt der renommierte Blog Children's Health Defender. Dass die neue Spritze daneben auch Myokarditis, also Herzmuskelentzündungen, hervorrufen könne, wirkt dagegen beinahe harmlos. Der Arzt Dr. Karl Jablonowski, einer der führenden Köpfe von Children's Health Defender, bezeichnete das vermeintliche Medikament wörtlich als Gefahr für die Allgemeinheit und keine Vorsorge für die öffentliche Gesundheit. Auch könne sich die Wirkung von ACAM 2000 auf ungeimpfte Personen übertragen. Und davor warnt beileibe kein Schwurbler, sondern der offizielle Medikamentenleitfaden der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA. Katja Wörmer ist Rechtsanwältin und Autorin. Sie vertritt den inhaftierten Rechtsanwalt Rainer Füllmich, der als scharfer Kritiker der Corona-Maßnahmen Gründer der Stiftung Corona-Ausschuss war und wegen gewerbsmäßiger Untreue angeklagt wurde. Ich habe mich mit Katja Wörmer über die Causa Füllmich unterhalten. Dr. Füllmich wird vor Gericht in Ketten vorgeführt, also wie ein Schwerstverbrecher behandelt. Anfang September ist nun seine Mutter verstorben. Könnten Sie für unsere Zuschauer kurz schildern, unter welchen Auflagen Herr Füllmich seine sterbende Mutter hätte besuchen dürfen?
Ja, also das ist natürlich ein besonders perfides Vorgehen mit einem Menschen. Rainer Füllmich wusste, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Sie ist seit längerem im Pflegeheim. Sie war auch nicht mehr ganz bei sich. Insofern war das absehbar. Er hat dann einen Antrag gestellt, den musste er in der JVA selbst stellen, also nicht beim Gericht, sondern in der Justizvollzugsanstalt, wollte sie besuchen. Und das wäre nur möglich gewesen, also mit Polizeiaufgebot. Er wird ja so auch an das Gericht transportiert, zur Hauptverhandlung jeweils, obwohl das vielleicht 5 Minuten Fahrzeit sind. Er wird wirklich wie ein Schwerverbrecher, wie ein schwerster Gewaltverbrecher oder Terrorist an den Händen ohnehin immer gefesselt, mit Handschellen von Anfang an. Aber mittlerweile werden ihm sogar Fußfesseln angelegt. Also er kann damit kaum laufen. Er hat dann Unterlagen bei sich, die er überhaupt nicht tragen kann. Und er sagt, wenn er stolpern würde, dann kann er sich ja noch nicht mal abfangen mit den Händen, weil die auch gefesselt sind. Dann wird er sich total verletzen und könnte sich überhaupt nicht selber stützen. Er kann sich auch im Transportwagen selber nicht von einem Sitz auf den nächsten bewegen. Also er ist wirklich am ganzen Körper gefesselt. Er wird teilweise von mehreren Einsatzfahrzeugen der Polizei noch begleitet von bewaffneten Beamten, die haben Maschinenpistolen im Anschlag, die tragen schusssichere Westen. Er muss bei jedem Transport unterschreiben, dass er selber keine schusssichere Weste tragen möchte, weil ihm das zu albern ist. Er muss es aber immer unterschreiben, damit die nicht haften. Und es wird ihm gesagt, es könnten ja irgendwie Querschläger oder so kommen.
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im vollständigen Interview mit Katja Wörmer unter www.auf1.tv. Die Hochwasserkatastrophe in Österreich hat in den vergangenen Tagen die gesellschaftliche Debatte bestimmt und den Wahlkampf kurzfristig eingefroren. Doch was sind die Gründe für das fatale Wetterereignis und welche politischen Maßnahmen muss man für die Zukunft setzen? Um Antworten auf diese wichtigen Fragen zu bekommen, hat auf eins bei allen Parteien in Österreich nachgefragt. Doch nur zwei haben uns geantwortet. Die Liste Petrovic sieht in dem Zitat hohen Flächenverbrauch und der Flächenversiegelung in der Begradigung von Flüssen und technischen Verbauungen der Fluss- und Bachsysteme eine wesentliche Ursache des Hochwassers. Problematisch sei auch die Umwidmung von Bauland in Risikogebieten und die Bebauung in Überschwemmungsgebieten. Man setze sich daher für, Zitat, konsequente Umweltschutzmaßnahmen und die Pflege und Aufforstung der Schutzwälder ein. Die FPÖ führt die Katastrophe auf das Italientief zurück, das auch für das Hochwasser im Jahr 2002 verantwortlich gewesen sei. Den politischen Fokus will man vor allem auf die rasche und unbürokratische Abwicklung von Schäden setzen. Dafür fordert man eine, Zitat, gesetzliche Regelung, welche die Betroffenen aus der Rolle der Bittsteller herausbringt und ihnen einen Rechtsanspruch auf finanzielle Entschädigung garantiert. Einen entsprechenden Antrag hat die FPÖ heute im Nationalrat eingebracht. Die MFG hat in einer Aussendung den Missbrauch des Hochwassers für die Klimapropaganda kritisiert. Spitzenkandidat Dr. Martin Steiner schreibt, Zitat, Hochwasser gab es schon immer und sie werden auch zukünftig kommen. Das hat nichts mit kurzfristigen politischen Agenten zu tun. Der aus Zwangsgebühren finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB möglichst teurer werden. Das machte deren Landesvorsitzender in Bayern, Bernhard Stiedel, deutlich. Denn nach seinen Worten sei etwa der Bayerische Rundfunk als Teil der ARD ein unverzichtbarer Pfeiler der Demokratie. Und wörtlich, ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags, wie von CSU und Freien Wählern gefordert, wäre deshalb ein fataler Fehler. Gleichzeitig forderte er, dass in den Sendungen, Zitat, auch die Stimmen von Minderheiten und verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen umfassend Gehör finden. Das bedeutet offenbar, vor allem die Interessen von politischen, kulturellen oder ethnischen Randgruppen sollen in den Sendungen vertreten werden. Der Rundfunkbeitrag in Deutschland soll im kommenden Jahr auf fast 19 Euro ansteigen. Die AfD wird im Bundestag wohl auch weiterhin keine Ausschüsse leiten, denn die Mitglieder dieser Gremien können AfD-Kandidaten für den Vorsitz auch künftig ablehnen, entschied heute das Bundesverfassungsgericht. Im Parlament stehen den verschiedenen Fraktionen, je nach ihrer Größe, die Leitung mehrerer Ausschüsse zu. Im Fall der AfD sind dies in der laufenden Legislaturperiode 3 entsprechende Posten. Die Kandidaten werden gewählt. AfD-Anwärter werden jedoch von den übrigen Parteien grundsätzlich abgelehnt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war einstimmig. Vielleicht entscheiden am Sonntag die Erststimmen, wer Brandenburg künftig regiert. Und das liegt an zwei Besonderheiten des Wahlrechts in dem ostdeutschen Bundesland. Zum einen, die AfD könnte durch ihre Direktkandidaten deutlich mehr Mandate erhalten als über die Liste. Und Direktmandate werden in Brandenburg nur teilweise ausgeglichen. Die AfD könnte mit Abstand Wahlsiegerin werden. Doch auch für die kleinen Parteien, Linke, Grüne und Freie Wähler, sind Direktmandate eine Lebensversicherung. Gelingt ihnen der Sieg in nur einem Wahlkreis, sind sie von der 5%-Hürde ausgenommen. Auf eins blickt daher besonders auf die regionalen Kandidaten. Am Freitag sprach Martin Müller-Mertens mit Volker Noting. Er ist Direktkandidat im Landkreis Elbe-Elster. Das Interview fand am Rande einer Kundgebung in Doberlug-Kirchhain statt, wo ein großes Asylheim steht. Roy Grassmann unterhielt sich zeitgleich mit dem linken Politiker Matthias Holz, der im Kreis Barnim antritt. Und Holz äußerte sich ungewöhnlich differenziert zur Brandmauer.
Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage. Wenn Sie jetzt wenn Ihre Partei jetzt, oder es kann auch Ihre eigene Meinung sein, wenn jetzt die Linke zum Beispiel im Landtag einen Untersuchungsausschuss bezüglich Corona, also nochmal einen Fortsetzungsuntersuchungsausschuss, beantragen würde und die AfD wäre dabei. Würden Sie bei dem Thema mit der AfD zusammenarbeiten?
Zusammenarbeit ist ausgeschlossen, aber ich sag mal so, das Ding ist ja das, wenn die AfD etwas beantragt, dann lehnen wir es immer ab. Ich weiß, das wirkt für manche immer ein bisschen komisch, aber es ist eben der tiefere Sinn dahinter, ist eben das, dass diese Partei eben nicht für unseren Rechtsstaat steht und wir deshalb nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn wir aber etwas beantragen und die AfD stimmt zu, dann können wir dafür in dem Sinne ja nichts. Also das Problem wäre dann, wenn wir jeden Antrag, den wir stellen, müssten wir dann zurückziehen, wenn wir wissen, die AfD stimmt zu. Von dem her ist das eine andere Richtung. Die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Verdachtsfällen ist für uns ausgeschlossen. Ja.
Und wir haben ja mehrere Anträge gestellt zu dem Thema, auch Deutsch vor Regelbeschulung. Das bedeutet, dass wer nicht Deutsch sprechen kann, auch von den Migrantenkindern überhaupt nichts in deutschen Schulklassen verloren hat. Denn mir kann keiner erzählen, wir haben ja auch den Fachkräftemangel. Wir wissen, es fehlen Tausende von Lehrern und da findet kein normaler Unterricht mehr statt. Weil ein Lehrer kümmert sich immer um die Schwächsten. Und wenn es dann halt Migranten sind, dann bleiben die anderen irgendwo auf der Strecke. Und gerade wir in Deutschland müssen gerade im Bildungssektor sehen, dass sich hier dringend, zwingend und ganz schnell was ändert.
Hat das Berliner Humboldt-Forum Mitarbeiter in der Probezeit regelrecht überwacht und war am Ende deren politische Einstellung ein Kriterium für die Übernahme in den unbefristeten Dienst? Diesen Vorwurf muss sich der große Museumskomplex in der deutschen Hauptstadt nun gefallen lassen. Anlass ist ein erst jetzt bekannt gewordenes Bußgeldverfahren der Berliner Datenschutzbeauftragten Maike Kamp. Diese verhängte eine Strafe von 215.000 Euro gegen, wie es heißt, ein Unternehmen. Die Firma hatte Akten über die Mitarbeiter angelegt. Dort wurden, Zitat, persönliche Äußerungen der Betroffenen zu deren sozialen und politischen Einstellung festgehalten und die Teilnahme an Psychotherapien oder ein etwaiges Interesse an der Gründung eines Betriebsrats dokumentiert. Nach Angaben der Tageszeitung BZ soll es sich dabei um das Humboldt-Forum handeln. Die Explosion tausender Pager der libanesischen Hisbollah war offenbar ein koordinierter Anschlag von israelischem Geheimdienst und Armee. Davon gehen jedenfalls sowohl arabische Quellen als auch die New York Times aus. Demnach war an der Operation neben dem Auslandsgeheimdienst Mossad auch die Eliteeinheit 8200 der Streitkräfte beteiligt. Diese befasst sich mit elektronischer Kriegsführung und untersteht dem Militärnachrichtendienst Amman. Und auch europäische Staaten könnten an dem Angriff beteiligt gewesen sein. Denn nach Angaben der deutschen Presseagentur wurde zumindest ein Teil der betroffenen Pager in Ungarn produziert. Bei der Explosion von 5000 Pagern im Libanon wurden nach dortigen Angaben 9 Menschen getötet und mehr als 2700 verletzt. Die Hisbollah kündigte massive Vergeltung an. Wörtlich heißt es in einer Erklärung, dieses Verbrechen wird unsere Entschlossenheit, den Weg des Dschihad zu beschreiten, verdoppeln. Scharfe Kritik an dem Angriff kam auch von dem in Russland lebenden Whistleblower Edward Snowden. In einer ersten Stellungnahme schrieb er, Zitat, Israel habe unzählige Menschen in die Luft gesprengt, die Auto gefahren sind, eingekauft haben und so weiter. Das ist nicht von Terrorismus zu unterscheiden. Die Partei Die Linke bleibt in der Krise. Am Sonntag könnte sie in Brandenburg den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Auf 1 wird am Wahlabend in einer Live-Sendung ab 17.30 Uhr berichten. Nun hat die Partei neue Forderungen veröffentlicht, um die Zahl der Einwanderer zu erhöhen. Mehr dazu erfahren Sie im heutigen Nachrichtentelegramm.
Ein Teilnehmer der durch Zwangsgebühren finanzierten ARD-Sendung Die 100, der als Wähler der AfD vorgestellt wurde, hat sich als Schauspieler herausgestellt. Auf seinem Profil bei der Agentur Stagepool bezeichnete der 52-Jährige sich als so wörtlich Kleindarsteller, der unter anderem bereits in der ARD-Sendung Tatort aufgetreten ist. Im Laufe der Sendung Die 100 war er einer der Teilnehmer, die von der Gefährlichkeit der AfD überzeugt werden sollte. Die deutsche Partei Die Linke spricht sich trotz Migrationskrise und sinkender Umfragewerte weiterhin für eine ungezügelte Masseneinwanderung in die Bundesrepublik Deutschland aus. Dies geht aus einem Positionspapier hervor, das in der linken nahen Zeitung ND veröffentlicht wurde. Darin wird unter anderem ein automatisches Bleiberecht für alle minderjährigen Asylbewerber gefordert. Außerdem soll eine ganze Reihe neuer Aufenthaltskategorien geschaffen werden, um Einwanderern einen legalen Aufenthaltstitel zu verschaffen. Die Länder der Europäischen Union sollen in Zukunft rund 30% mehr für Gaslieferungen aus Russland zahlen als China. Zwar werden nach Angaben der russischen Regierung auch die Energiepreise für China erhöht, die Preissteigerung für die EU fällt aber drastischer aus. Trotz der Wirtschaftssanktionen gegen Russland beziehen viele EU-Staaten einen erheblichen Teil ihrer Gasversorgung weiterhin aus Russland. Insbesondere osteuropäische Länder werden über die Pipeline Turkish Stream weiterhin durch Moskau beliefert. Von rund 20.000 ausreisepflichtigen Personen in Niedersachsen befinden sich nur 18 in Abschiebehaft. Dies teilte das niedersächsische Innenministerium der Deutschen Presseagentur mit. Das rot-grün regierte Bundesland verfügt lediglich über ein Abschiebegefängnis. Dieses bietet nur Platz für 48 Insassen. Den Bau eines weiteren Abschiebegefängnisses plant das Land nicht. Der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will verstärkt in die Artillerie investieren. So soll die Zahl der bisher 5 Artilleriebataillone in Zukunft aufgestockt werden. Auf wie viele Bataillone erhöht werden soll, gab der Sozialdemokrat noch nicht bekannt. Außerdem sollen in den nächsten Jahren rund 22 Panzerhaubitzen des Typ 2000 neu erworben werden. Der Großteil davon ist für die Stationierung in Litauen vorgesehen.
Kaum jemand interessiert sich noch fürs Theater. Selbst Besprechungen im Feuilleton werden knapper oder entfallen gänzlich. Was tun? Rettung brachte das Propagandanetzwerk Korrektiv. Das verbreitete zu Beginn des Jahres sein Märchen vom Geheimtreffen in Potsdam. Das Berliner Ensemble ergriff die Chance und brachte das Gruselstück postwendend auf die Bühne. Titel: Geheimplan gegen Deutschland. Künstlerisch ein Desaster, aber die Medien jubelten. Das Stück erhielt sogar einen Dramatikerpreis. Warum dieses Erfolgsrezept nicht fortführen? Kalle Fuhr, Mitarbeiter beim Geheimplan, bringt seitdem weitere Korrektivpropaganda zur Bühnenreife. Das Ganze nennt er Investigativtheater. So adaptierte er für die Cottbuser Bühne den Korrektivbericht zum Kohleausstieg. Und in Magdeburg inszenierte den Faktencheck zur Schuldenbremse. Dass die Berichte zum Potsdamer Geheimtreffen als Märchen entlarvt wurden, scheint Fuhr nicht zu stören. Objektivität gibt es für ihn nicht. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte er, Zitat: Selbst in der langweiligsten Agenturmeldung steckt etwas Subjektives, eine Einfärbung, die durch die Auswahl von Inhalten, aber auch sprachlich unbewusst entsteht. Wird Lina E., die berüchtigte Chefin der Hammerbande, jetzt ein Mann? Wer weiß. In Leipzig, der Hochburg der Antifa in Sachsen, scheint es jedenfalls einen neuen Szenesport zu geben. Einen Wechsel des Geschlechtseintrags, den die Szene vermutlich mit dem tatsächlichen Geschlecht verwechselt. Seitdem im August das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten ist, beantragten in der größten Stadt Sachsens von 10.000 Einwohnern im Durchschnitt 7,3 den amtlichen Geschlechtswechsel. Selbst in anderen Großstädten sind es in der Regel nur 2,5 Fälle auf 10.000 Einwohner. Bundesweit ist von etwa 15.000 Fällen auszugehen. In welchen Stadtvierteln von Leipzig es die meisten Anträge gibt, wollte uns das zuständige Standesamt bis Redaktionsschluss nicht mitteilen. Wer noch einen Beweis brauchte, dass die deutsche Justiz bei weitem nicht immer politisch neutral ist, findet ihn dieser Tage bei der Plattform X. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin kündigte an, den Kurznachrichtendienst zum Oktober zu verlassen. Der Grund? Das steigende Maß an vermeintlicher Hassrede. Gemeint ist wohl Meinungsfreiheit. Obwohl gerade Sie es besser wissen müssten, kann man mit der Redefreiheit offenbar nicht umgehen. Immerhin, der eine oder andere mag sogar froh sein, wenn ihm beim Posten nicht die Staatsanwaltschaft über die Schulter schaut. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.